Ja, Celine, vielen Dank. Das letzte Lied, das war, glaube ich, gar nicht so bekannt. Mir ist das wieder in Erinnerung gekommen. Wir haben das unserer letzten Gemeinde auf Teneriffa öfter mal gesungen. Und das passt super auch zu dem, was ich heute mitgebracht habe, was ich heute überlegt habe. Celine hat das sicher schon durchgelesen und vorbereitet. Genau. Christoph hat schon gesagt, wir sind beim vorletzten Sonntag im Kirchenjahr angelangt. Und die beiden letzten Sonntage, so vor der Adventszeit, die richten unseren Blick sehr stark auf die Endlichkeit unseres Lebens und auch natürlich auf die ewige Herrlichkeit, also auf das, was die Bibel verspricht am Ende der Zeiten und am Ende auch für unser Leben. Und heute haben wir da mit einem sehr geheimnisvollen Text zu tun, aus einem sehr geheimnisvollen Buch, nämlich ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung. Gerade so gegen Ende des Kirchenjahres werden öfter Texte genommen, die aus diesem letzten Buch der Bibel stammen, aus dem Buch der Offenbarung. Das Buch mit den sieben Siegeln, wie man es ja so bekanntlich nennt und auch mit Recht, denn diese sieben Siegel, dieses Sprichwort stammt ja tatsächlich auch aus dem Buch. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Seminar in Hornbad Meinberg. Ich weiß, dass ein paar mit dabei waren, hier auch aus unseren Reihen. Und da ging es so, ich glaube, 3 Tage waren es um dieses Buch der Offenbarung. Einige Kapitel haben wir uns da angesehen. Und ein schönes Ergebnis für mich war, dass am Ende eine Frau sagte, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor dem Buch. Das fand ich irgendwie richtig gut, denn die Bibel möchte uns keine Angst machen. Auch nicht mit diesen Versen über den Richterstuhl Gottes. Christoph hat das ja eben auch ganz richtig für sich gesehen, sondern sie will zeigen, Jesus steht da am Ende. Und auch das Buch der Offenbarung will uns keine Angst machen, wollte auch den ersten Christen keine Angst machen, sondern das soll in erster Linie Trost spenden. Trost für diese erste Christenheit, der es nicht unbedingt nur gut ging, wo auch nicht alles nur leicht war, so wie für uns auch in unseren Tagen. Und ich war gestern so ein bisschen angeschlagen, habe die Predigt so halb auf dem Krankenbett vorbereitet, aber ich hoffe, dass es trotzdem etwas ist, wo ihr etwas mitnehmen könnt. Ich habe so einen ersten Teil mal so ein bisschen bibelkundlich gemacht, also so eine kleine Hinführung nochmal zum Buch der Offenbarung, dass wir mal sehen, wie kann man sie eigentlich verstehen, weil gerade jetzt in diesen Zeiten ist es so, dass ich auch von verschiedenen Christen höre, ja, steht ja alles da, was jetzt passiert im Buch der Offenbarung, ne? Und wir wissen ganz genau, was jetzt wann kommt und so weiter. Und vielleicht gebe ich uns einen kleinen Schlüssel dafür, wie wir die Offenbarung auch besser verstehen können. Und im zweiten Teil geht es dann um einen Abschnitt, der so auch für heute auch vorgeschlagen ist. Und dann noch 2 Gedanken nachher am Ende für uns ganz persönlich, hoffe ich. Also das Erste, das Buch mit den 7 Siegeln, eine kurze Hinführung. Also heute mal eine etwas bibelkundliche Predigt vielleicht. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Und ja, es ist in der Tat das Buch mit den 7 Siegeln. In Kapitel 5 bis 8 dieses Buches ist tatsächlich die Rede von einem Buch mit 7 Siegeln, das aufgetan wird, wo nacheinander so Siegel gebrochen werden und immer mehr zum Vorschein kommt. Und da wird in der Tat schon so vielleicht etwas Zukünftiges beschrieben. Das griechische Wort für Offenbarung heißt übrigens Apokalypse. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dieses Wort, meistens verbindet man das mit irgendwelchen Zukunftsfilmen, Apokalypse Now oder ähnliches, wo es um das Ende geht. Aber Apokalypse heißt eigentlich nichts anderes vom griechischen Wortstamm her. Apo heißt immer von weg und Kalyptein ziehen. Also man zieht quasi die Decke von etwas weg. So wie wir das vielleicht kennen, ich war zumindest mal bei einer Einweihung einer Skulptur dabei und die war erst verhüllt und dann kam der Präsident, damals war es auf unserer Insel da, wo wir im fernen Spanien waren, da kam der Inselpräsident und hat dann feierlich diese Skulptur enthüllt. Das ist eigentlich im Grunde das, was das Wort Apokalypse bedeutet. Etwas wegziehen, etwas wird enthüllt. Und tatsächlich hier der Seher Johannes, der bekommt etwas eingegeben oder er bekommt einen Einblick, ihm wird etwas enthüllt, einen kurzen Moment oder vielleicht einen längeren, man weiß ja gar nicht, wie lange das so war, auf seiner Insel Patmos im Exil war er ja, und da hat er einen Einblick bekommen in eine besondere Realität, im Himmel und auf Erden. Also es vermischt sich so ein wenig auch in diesem Buch. Und wenn man dieses Buch mal so liest, dann denkt man eigentlich, das muss er eigentlich fast wie im Wahn runtergeschrieben haben, so an einem Stück, weil das ist irgendwie so komplex und so, ja, je tiefer man da eintaucht, umso wunderbarer wird das auch für einen. Aber es ist einfach ja auch faszinierend, wie ein Mensch so etwas schreiben kann. Und ich glaube, jeder, der das liest, wird sagen, ein Mensch kann sich sowas eigentlich nicht ausdenken. Und ja, neben vielen himmlischen Wahrheiten ist auch die Rede in diesem Buch von Kriegen, von Hungersnöten, von Krankheiten. Und deshalb denken ja viele, ja, das ist genau das, was jetzt passiert. Aber da muss ich euch so ein bisschen vielleicht enttäuschen oder sagen, das ist damals auch schon passiert. Auch damals gab es schon Kriege und Hungersnöte und Krankheiten. Und der Seher Johannes, der sieht nicht nur etwas, was so in der ganz fernen Zukunft ist, denn sonst wäre das Buch ja völlig unbrauchbar für die ersten Christen damals. Also wenn da nur etwas drinsteht, was in 2000 Jahren stattfindet, dann hätten die ersten Christen das Buch ja auch nehmen können und in die Schublade legen und sagen, naja, in 2000 Jahren, da gucken wir da nochmal rein, weil da steht ja nur das drin, was da irgendwann später mal kommt. Was bringt es einem im Heute, wenn man weiß, was hunderte von Generationen später passieren wird? Es sind hier eben, und da wird es schon nochmal deutlich, nicht nur so Weissagungen. Also manche verbinden das so ein bisschen mit, sie sehen das Buch der Offenbarung gleich mit so anderen Prophetenbüchern aus dem weltlichen oder esoterischen Bereich, beispielsweise eines Nostradamus, der ja tatsächlich so das Weltende irgendwann mal so vorausgesagt hat und so weiter. Möglicherweise hat die Offenbarung da eine Ebene, wo wir sehen, da ist etwas, was noch später eintreten wird. Also insbesondere, wenn wir die letzten Kapitel lesen, wo es um die ewige Herrlichkeit geht oder das neue Jerusalem, so die neue Stadt Gottes, da geht es natürlich um etwas, was noch nicht da ist, also noch nicht hier. Und wir lesen auch schon etwas, dass am Ende der Zeiten es so noch etwas gibt wie ein Aufbäumen des Bösen. Und das ist ja auch etwas, was sich in der Geschichte immer mal wieder gezeigt hat. Und auch das hätte jetzt natürlich wenig Relevanz, wenn die Bibel jetzt nur etwas beschreibt, was in 2000 Jahren kommt, sondern dieses Aufbäumen des Bösen, das haben damals die ersten Christen sehr, sehr handfest auch schon am eigenen Leib erlebt. Und deshalb geht es im Grunde drum in diesem Buch der Offenbarung, ja, wo stehen wir gerade in der Zeit, auch damals, da schauen wir gleich nochmal hin, und wie sollen sich die Christen nun verhalten in dieser Welt, auch der Bedrohung? Und wir werden auch jetzt nochmal sehen, dass die Offenbarung auch nicht so ganz allgemein geschrieben ist, sondern die ist zunächst einmal ganz konkret an 7 Gemeinden geschrieben. Wenn wir die ersten Kapitel aufschlagen, da lesen wir das gleich, dass da 7 Gemeinden genannt sind in Kleinasien, und es folgen dann auch 7 Sendschreiben an diese ganz konkreten Gemeinden. Eins werden wir uns gleich ansehen. Und da gibt es beispielsweise Schreiben an Gemeinden in Ephesus, die kommt uns auch bekannt vor von Paulus Briefen, oder in Smyrna oder Pergamon oder wie sie alle heißen, 7 Stück an der Zahl, 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Briefe. Also wir merken, da ist auch viel Symbolik drin, die 7 steht immer so auch für eine Ganzheit. Also die Offenbarung des Johannes, ein Buch, tja, mit 7 Siegeln, aber eine Botschaft für ganz konkrete Gemeinden in einer ganz konkreten Situation. Und die Situation, die war damals alles andere als einfach für die Christen. Es war so, dass die römischen Kaiser es sich anmaßten, zu Lebzeiten schon als Götter verehrt zu werden. Also nicht nur, dass sie ihr Konterfei auf die Münzen abdruckten, das kennen wir da von einer Begegnung mit Jesus, wo er dann sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und er eine Münze hochhält. Das kennen wir ja auch teilweise, dass es, ich habe noch so alte Briefmarken aus dem Dritten Reich, wo Adolf Hitler drauf war. Das ist uns ja auch nicht ganz fremd. Und ganz fremd ist uns auch nicht, wenn die Kaiser damals von sich verlangt haben, wenn sie irgendwo einmarschieren, sollen alle Menschen rufen, heil dir, o Cäsar. Oder heil dir, o Nero, oder wen auch immer. Hier geht es ganz konkret um Kaiser Domitian, der so die zweite große Welle der Christenverfolgung anstachelte in Kleinasien, wo gerade diese Gemeinden im heutigen türkischen Raum zum großen Teil verortet, wo die betroffen und verfolgt waren. Und es gab kaiserliche Briefköpfe, in denen stand, der Herr befiehlt oder der Herr lässt euch sagen. Und ihr könnt euch vorstellen, allein vom ersten Gebot her, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, allein von diesem Gebot her konnten die ersten Christen das so nicht mitmachen und mussten so Kopf und Kragen riskieren. Und wir lesen das so in der Geschichte von allen Aposteln, außer von Johannes, der wohl im Exil auch vielleicht alt gestorben ist, dass fast alle den Märtyrertod gestorben sind. Aber eben nicht so ein Märtyrertod, wie wir das vielleicht heute so vor Augen haben von irgendwelchen militanten Selbstmordattentätern, sondern da ist ein großer Unterschied. Sie sind nämlich eigentlich den Märtyrertod gestorben, ähnlich wie Jesus es getan hat, nämlich für eine Liebesbotschaft, für eine Friedensbotschaft, für die Botschaft, dass in Jesus, in dem Auferstandenen, ja, man Gott begegnen kann und seiner Liebe begegnen kann, dass sich in Jesus, dem Auferstandenen, alle Fragen der Menschheit finden und lösen lassen und dass hinter dieser Botschaft ein Gott ist, der uns liebt und der sogar all unser Versagen trägt und auf sich nimmt, haben wir eben von gesungen. Wegen dieser Hoffnung, die Jesus den Menschen brachte, mussten Zeugen sterben. Nichts anderes heißt Märtyrer, das heißt übersetzt eigentlich Zeuge. Und ich denke, da kommt uns vielleicht heute auch manches bekannt vor, wenn wir Berichte hören, so aus fernen Ländern, lesen wir, dass heute mehr christliche Märtyrer sterben als je. Und das ist schon sehr auch beängstigend. Und die Offenbarung des Johannes nun, die soll oder die will gerade, Gott will durch diese Vision, durch diese Botschaft gerade diese Christen stärken und will sie trösten und will sie vor allem auch zum Durchhalten ermutigen. Werde ich dir treu sein, haben wir eben gesungen. Darum geht es, durchhalten bis ans Ende. Treue lohnt sich wieder, habe ich das ja auch überschrieben. Und ja, so wird eigentlich deutlich, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Die Gemeinde war von außen und von innen bedroht in der Zeit damals. Und wir lesen gleich einen kleinen Abschnitt, ein Sendschreiben, eins der 7 Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Sagt uns heute nicht mehr viel, aber das ist die heutige türkische Stadt Izmir. Und die war damals schon sehr bekannt und auch sehr groß, eine große Handelsstadt, bekannt für ihre Schönheit, ihre prächtigen Bauten, ausgezeichnetes Klima, perfekte Lage, direkt am Ende einer Handelsstraße, also eine richtig blühende Stadt. Und der Gemeinde dort, vermutlich ist sie von Ephesus aus entstanden. Die war nun auch von verschiedenen Seiten bedroht, natürlich durch die Christenverfolgung im Römischen Reich, aber auch von jüdischen Leuten im Umfeld, das wird in diesem Schreiben auch deutlich, die das natürlich nicht so mit ansehen konnten, dass da jetzt aus vielen, vielleicht auch Judenchristen, dann Christen wurden. Und diese Sendschreiben, diese 7, die es gibt, die kann man im Grunde vergleichen heute mit einem Halbjahreszeugnis. Jörn guckt schon wieder. Gibt es bei euch noch Halbjahreszeugnisse? Ja, genau. Also da geht es noch nicht um die Versetzung, ob man das hier erreicht, aber es wird schon etwas deutlich. Es wird eine Tendenz deutlich. Im Grunde sind diese Sendschreiben wie so ein Halbjahreszeugnis, da wird getadelt und gelobt in der Regel. Und das ist im Grunde auch so der Sinn der Sache. Es ist noch nicht das Ende, aber es ist im Moment eine Phase, vielleicht auch eine kritische Phase, wo man sagt, hier, wenn ihr da jetzt nicht aufpasst, dann steht vielleicht am Ende was auf dem Spiel. Und darum geht es in diesen Sendschreiben. Und in der Regel ist von Lob und Tadel da immer so die Rede, die Gemeinde in Smyrna, die ist eine Ausnahme, die wird eigentlich durchweg gelobt. Eigentlich toll, ne? Wenn wir so ein Urteil kriegen würden, Halbjahreszeugnis, LKG, Jöllenbecker Straße, Note 1, wird versetzt, alles klar, kommt am Ziel an. Hier wird eigentlich auch nur gelobt, aber trotzdem wird auch zum Durchhalten ermutigt, ganz stark, weil es steht was auf dem Spiel. Und deshalb ist jetzt heute keine vielleicht witzige Predigt, sondern eher eine nachdenkliche, aber das passt vielleicht auch einfach zur Zeit des Kirchenjahrs. Ich lese aus Offenbarung 2 und habe dann noch 2 Gedanken am Schluss. Also das war jetzt die erste Hälfte, nur dass ihr wisst, wo ich bin. Und ich denke, jetzt geht es erst los, dann guckt auf die Uhr. Jetzt kommt dann die zweite Hälfte.
Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Das ist natürlich schon geheimnisvoll und ein bisschen mysteriös. Ich will ja auch nicht auf alles Einzelne eingehen. Da müsste man nochmal so ein Seminar machen. Das ist dann spannend, wenn man da mal mehrere Tage reinguckt. Die Sendschreiben sind alle ganz ähnlich aufgebaut, mit der gleichen Begrüßung und auch der Aufforderung zum Hören am Ende. Und dazwischen ist immer Lob und Tadel. Und was schreibt die Offenbarung, was schreibt Johannes jetzt hier der angefochtenen Gemeinde dort? Und da habe ich 2 Gedanken noch. Das eine, treu bis in den Tod. Ich habe da mal ein Fragezeichen hintergemacht. Ich weiß auch nicht, was dieser Satz jetzt mit euch macht. Aber das ist ja die Aufforderung, die er da tatsächlich gibt in Vers 10b. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Da möchte ich mit uns jetzt vor allem drüber nachdenken, in diesen 2 Gedanken, weil das ja das Entscheidende ist. Ich habe da mal ein Fragezeichen hintergemacht, weil wir überlegen müssen, was ist es, was Gott hier von den Menschen möchte? Und was ist es dann auch, was er vielleicht eben von uns auch möchte? Was erwartet er von den Christen damals in der Bedrängnis und was erwartet er von uns? Sollen wir, ich sag mal, geduldig wie Schlachtschafe zur Schlachtbank geführt werden am Ende? Von Jesus heißt es das ja tatsächlich, ne, dass er am Ende bei der Verhandlung nichts sagte. Und da ging auch eine Prophezeiung in Erfüllung aus dem Buch Jesaja, wo es tatsächlich so heißt, dass er ja stumm wie ein Lamm das erduldete. Aber das war eigentlich nicht das, was Jesu Leben ausmachte. Jesus hat auch provoziert. Jesus hat auch nicht nur stillschweigend alles ertragen. Also das wäre jetzt die Frage, sollen wir jetzt einfach so schweigen und das alles über uns ergehen lassen, bis in den Tod, getreu? Oder sollen wir sogar vielleicht aktiv, so wie die Selbstmordattentäter dieser Tage, bewusst in den Tod gehen? Ist es das, was Gott verlangt, was er möchte? Ich denke, das können wir schon mal beides verneinen. Ne, das eine, alles nur zu ertragen. Wie gesagt, Jesus hat das auch nicht nur vorgelebt. Er hat auch provoziert mit seiner Menschlichkeit gegen die Gesetzlichkeit, mit seiner Göttlichkeit gegen die Frömmigkeit. Er ist immer wieder angeeckt. Er hat am Tempel alles zu Opfern daraus geschmissen. Also er war nicht nur einfach so der Softie, der alles über sich ergehen lassen hat, sondern im Kreuz wird was ganz anderes natürlich in besonderer Weise auch deutlich, dass es geschehen musste, damit wir zu Gott kommen können. Und ich denke, das Zweite, das können wir auch verneinen, eben dieses bewusste sich in den Tod geben für einen Glauben oder für eine Religion. Und ich denke auch, dass es da einen großen Unterschied gibt, ich sag mal, zwischen dem, was wir christliche Märtyrer nennen und dem, was wir vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten als Selbstmordattentäter vielleicht wahrgenommen haben. Christliche Märtyrer, wenn man da mal so guckt, es gibt ja auch so Kalender christlicher Märtyrer. Ein Bekannter der etwas jüngeren Zeit ist ja Dietrich Bonhoeffer. Der wird so als christlicher Märtyrer auch gesehen. Und ich glaube, an dem wird auch schon mal was deutlich, nämlich, dass sich diese Menschen das nicht so einfach und auch nicht plakativ irgendwie so gemacht haben, sondern gerade am Bonhoeffer wird eine ganz große innere Spaltung deutlich. Also für ihn war ja die große Frage, also eigentlich, es ist doch besser, wenn ein Mensch stirbt, als wenn ein ganzes Volk zugrunde geht. Und dann war die große Frage, ja, kann man in diesem Fall diese eine Sünde segnen, nämlich ein Attentat zu machen und den Bösen zu beseitigen? Ganz starke Zweifel, die sie da auch dieses Team der ersten Märtyrer oder ne, der Attentäter dort begleitet haben. Sie haben sich das nicht einfach gemacht und Bonhoeffer ist auch nicht bewusst ins KZ gegangen, sondern das war eine ganz andere Sache. Bei den Selbstmordattentätern,
die wir so, wo wir das immer wieder hören, die sich mit Sprengstoffgürtel in die Luft jagen und so, da liegt ja was anderes dahinter. Das ist auch ein ganz anderes Verständnis, auch ein ganz anderer Glaube, denn da steckt im Grunde auch dahinter, wir wissen gar nicht, ob Gott uns am Ende gnädig sein wird. Und es gibt eine Sure, die Sure 3, in der steht, wer im heiligen Krieg fällt, wird nicht sterben, sondern der wird leben. Und die Auslegung dieser Sure ist auch sehr umstritten, aber wenn man die fundamentalistisch auslegt, dann heißt das, ja, dann hast du ja Gewissheit, bei Gott anzukommen. Und das ist die Gefahr dieser fundamentalistischen Auslegung. Und jetzt müssen wir überlegen und fragen, ja, was ist denn das, was Johannes hier meint? Sei getreu, bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Was ist Treue und was ist die Krone des Lebens? Das müssen wir vielleicht so als Letztes nochmal bedenken. Was ist Treue und was ist die Krone des Lebens? Treue ist ja so ein bisschen ein Fremdwort geworden in Deutschland, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ihr das Wort noch so benutzt. Also wahrscheinlich fällt euch als Erstes die Partnerschaft ein. Da ist es noch ein, denke, noch ein hohes Gut. Man verspricht sich, die Treue zu halten, bis dass der Tod uns scheidet. So zumindest, ja, wenn man kirchlich heiratet, gehört das normalerweise zum Standardrepertoire, dass man dann diese Frage möglichst mit Ja beantwortet. Ja, ich weiß nicht, wie ihr geantwortet habt. Vielleicht habt ihr gesagt, kann ich die Frage nochmal hören? Nee. Nein. Aber da kommt das Wort Treue natürlich noch vor. Man verspricht sich Treue und in Treue steckt auch Vertrauen. Man vertraut sich dem anderen an. Deshalb nennt man das auch Trauung. Interessant, ne? Steckt alles da drin. Man vertraut sich dem anderen an. Vielleicht ist das auch das, was wir am ehesten mit dieser Treue verbinden können. Eine Beziehung. Mir sind noch andere Worte eingefallen zur Treue. Ich habe noch ein bisschen überlegt. So ein Hund ist mir eingefallen, so der treue Begleiter. Vielleicht bin ich es einer, der sich freut, wenn ich nach Hause komme. Oder das Wort treu doof kennen wir auch. Ne? Wenn einer so dem anderen hinterher wackelt. Jetzt sage ich was Politisches. Ich glaube, dass viele Rechtsradikale heute treu doof sind, die so irgendwie in dem Ideal da hinterher wackeln und nicht nachdenken. Getreu bis in den Tod, könnte man dann auch vielleicht sagen. Ich glaube, wenn Johannes hier schreibt, dass Treue bis in den Tod belohnt wird, und zwar, vielleicht müssen wir noch mal gucken, womit das belohnt wird, mit einer Krone. Ich möchte uns später übrigens mal alle sehen, wie ihr euer Krönchen aufhabt und vielleicht zurechtrückt, wenn ihr mal hingefallen seid, ihr kennt diese schönen Sprüche. Nee, aber wenn hier steht, es wird mit einer Krone belohnt, dann ist ja da etwas mit gemeint, was so am Ende des Lebens dasteht, die Krone. Und das ist nicht so etwas, also wörtlich heißt es eigentlich ein Kranz, ein Siegeskranz. Aber das ist jetzt auch nicht der Kranz am Ende unseres Lebens, wo man sagt bei einer Beerdigung, ja, wir haben den Kranz schon bestellt. Der Kranz, der liegt auf einem Grab. Und von diesem Kranz, da hat der Tote nichts mehr von. Da ist nur was für die Angehörigen dabei. Hier ist ein anderer Kranz gemeint. Hier ist das Bild, das hat die Bibel ja auch öfter, von einem Wettbewerb von den Olympioniken, die am Ende tatsächlich so einen Siegeskranz bekommen. Und für sie gab es sogar einen Lohn, der sich jetzt schon auszahlte, nämlich sie bekamen steuerliche Vergünstigungen, wenn sie gewonnen haben. Also es gab tatsächlich einen wirtschaftlichen Anreiz, schnell zu laufen oder weit zu springen oder wie auch immer. Es gab steuerliche Vergünstigungen und das Symbol dafür war ein Siegeskranz und so ein Täfelchen, wo dann der Name drauf stand. Also das war tatsächlich etwas, wo man etwas von hatte. Ich sag mal, der Tote hat von diesem Kranz nichts mehr. Und deshalb, denke ich, wird auch deutlich, der Siegespreis hier steht für die am Ende, hier heißt es, die treu waren. Aber was heißt das nun? Das heißt im Grunde, klar, es gibt ein Leben danach und es gibt ja ein Leben nach dem Tod und es gibt tatsächlich etwas am Ende, wo unsere Treue belohnt wird, eine Belohnung fürs Durchhalten. Hier heißt es am Ende, dass denen der zweite Tod nichts anhaben kann. Das muss man sich jetzt natürlich, kann man auch wieder drüber streiten, wie das ist, sterben wir alle zweimal. oder was ist damit gemeint? Aber damit ist im Grunde gemeint nicht nur unser irdischer Tod, sondern tatsächlich auch ein ewiges Leben oder eine ewige Verdammnis oder ein ewiger Tod. Und die Bibel spricht an vielen Stellen auch davon, wenn wir das mal dazu nehmen, dass es gar nicht so sehr um unsere eigene Anstrengung geht, um unser eigenes Bemühen, unser eigenes Durchhalten, sondern sie spricht an vielen Stellen davon, dass Jesus das so gemacht hat. Jesus war treu, getreu bis in den Tod, heißt es im Philipperbrief. Jesus war gehorsam, war treu bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und da wird etwas deutlich, nämlich Jesus hat da schon etwas bereit für uns. Das ist so das Symbol, wir könnten uns das fast vorstellen, wie der Richter am Ende der Zeiten da ist und diesen Siegeskranz bereit hat. Und was von uns eigentlich verlangt wird, ja, Treue. Treue, da steckt das Wort Vertrauen drin. Also diesen Kranz, diesen Lohn gibt es für die, die vertraut haben bis zum Ende. Und jetzt sage ich euch was ganz Persönliches. Ich habe gestern eine Todesnachricht bekommen von einem jungen Mann, den ich vor 2 Jahren getraut habe. Also wirklich, das hat mich gestern auch nochmal umgehauen. Und es sind lebendige Christen, die ganze Gemeinde, und man weiß nicht, was da geschehen ist. Und er wird obduziert, er ist einfach zu Hause nach der Arbeit sitzend im Bett nach vorne gefallen. 30 Jahre. Und das habe ich gestern Morgen so gekriegt, diese Botschaft, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe. Aber ich habe dann gedacht, diese Familie, die ist treu. Die sind getreu. Und auch für ihn gilt das mit Sicherheit. Getreu bis in den Tod, auch wenn wir manches nicht verstehen, wenn Menschen zuerst so früh weggenommen werden. Treu bis in den Tod heißt Vertrauen bis zur letzten Stunde. Das ist das, was trägt und was uns letzten Endes auch hinüberträgt. Amen.